Ich war jetzt etliche Wochen nicht mehr hier und ihr habt mitbekommen, dass ich das Privileg hatte, mein Geburtsland zu besuchen, Papua-Neuguinea. Eigentlich hatte ich es gar nicht geplant gehabt, aber zwei meiner Kinder wollten meinen anderen Sohn besuchen, der ja gerade dort ein Jahr lang eine Forschungsarbeit macht im Zuge von seinem Medizinstudium. Und ich habe mitgeholfen zu planen und da sind immer mehr junge Leute dazugekommen. Und da hat die Mission so langsam kalte Füße bekommen, bei so vielen jungen Leuten, die da kommen, wie sollen wir nach ihnen schauen und so. Und haben mich gefragt und gebeten, ob es doch gut wäre, wenn ich sie begleiten könnte. Und da habe ich abgeklärt mit Urlaub und verschiedenem Familie und so. Und es hat geklappt und war für mich eine sehr schöne, bereichernde Zeit. Wieder einmal zurückgehen in diese, sag mal, warme Kultur, wo viele Freunde, Bekannte und Geschwister, ja Brüder und Schwestern in Jesus sind und da wieder mal zu erleben, wie Gott am Wirken ist, wie er die Menschen dort auch einfach mit Jesus leben lässt. Und sie leben ganz natürlich auch mit Jesus und ganz verbunden mit Jesus, hat mich wieder beeindruckt. Ganz zum Schluss haben wir noch, beim Flughafen hat uns einer noch verabschiedet, ein Hochrangiger von der Regierung, der Christ ist und in unsere Gemeinde kommt. Und wir hatten ein bisschen Probleme mit der Aufenthaltsbewilligung vom nächsten Land und musste mit dem Handy irgendwie was tun und es hat irgendwie geklemmt und ging nicht vorwärts. Und da hat er gesagt, komm, beten wir kurz. Und da hat er gebeten, Jesus, du siehst, dass es jetzt gerade klemmt, wir bitten einfach, dass du hilfst. Und nach ein, zwei Minuten oder so ist es auf einmal durchgegangen. Einfach so ganz praktisch, einfach, simpel, kindlich. Aber verbunden mit Jesus und lebend mit Jesus. Ich möchte da auch an dieser Stelle viele Grüße mitbringen natürlich. Ja, die Gemeinde, sie betet für die Muttergemeinde hier in Deutschland, in der Schweiz und sind so auch sehr verbunden. Und ich hatte immer wieder mal Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Und in Bezug auf unser Thema, gerade im Flughafen saß ich neben einem Australier und er hat so erzählt, was er tut. Ich habe so erzählt, was ich tue jetzt. Und hatte die Gelegenheit, auf Jesus hinzuweisen. Er sagt, ja, ich bin auch so Christ, so glaube an Gott, aber gehe nicht wirklich in die Gemeinde. Konnte ihn da in dieser Zeit auch ermutigen. Und so kommen wir eigentlich direkt in unser Thema. Ich verbreite die gute Nachricht. Warum eigentlich? Und da werden wir in den nächsten 6 Wochen verschiedene Themen anschauen. Ich verbreite die gute Nachricht heute, behandeln wir aus Überzeugung. Ist es wirklich aus Überzeugung? Zweitens, wie es mir entspricht, wie es Mario schon erwähnt hat. Und verschiedene Themen, die da drankommen in den nächsten 6 Wochen. Und wir wollen es eben in den Wochen vertiefen, vielleicht ein Anlass, wer sonst Wochenanlässe nicht besucht, mal einfach zu kommen. Ihr dürft gerne einen Hauskreis raussuchen oder auch am Mittwoch, wenn hier Veranstaltung ist, Gebetstreffen oder auch Bibelstunde, dürft ihr gerne hierher kommen. Wir werden dann in kleinen Gruppen das Thema vertiefen. Dazu gibt es eben diese Hefte und auch noch eine Karte, darauf werde ich nachher noch Bezug nehmen. Warum wollen wir die gute Nachricht weitergeben? Weil es die beste Botschaft ist. Weil es die wichtigste Botschaft ist. Sind wir davon überzeugt? Das ist eine gute Frage, das mal sinken zu lassen, mal nachzudenken. Das ist eine sehr zentrale Frage. Ist Jesus wirklich das Beste, was uns passieren kann? Ganz jeder für sich mal die Frage stellen. Denk an deine Geburt, dein Leben. Denk an deinen Tod. Ist Jesus wirklich das Beste, was mir passieren konnte? Die Begegnung mit Jesus, die Beziehung mit Jesus, das neue Leben durch Jesus? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn dem so ist, dann darf es uns nicht nur in diesen 42 Tagen wichtig sein, sondern auch später, vorher schon und auch später. Es soll uns einfach anregen, wieder drüber nachzudenken. Und es geht nicht um eine Methodik oder jetzt müssen wir die gezielte, gute Fragen stellen oder 12 Schritte beachten und dann wird es schon funktionieren. Nein, es geht nicht um eine Methodik oder irgendein Geheimrezept oder so. Es geht eher um die DNA der Gemeinde zu prägen. Das Leben, die Natur der Gemeinde. Und wenn etwas zur Natur wird, dann kommt es ganz natürlich. Ja? Wenn etwas natürlich kommen soll, dann muss es zur Natur werden von uns. Und das ist das Ziel, das ist einfach prägend, die Gemeinde ja, dahingehend verändert und prägt, dass wir dran denken, wir haben Freunde. Haben wir überhaupt Freunde? Wir haben Freunde, die Jesus nicht kennen. Und es ist unser Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen. Darüber wollen wir nachdenken. Es wird uns verändern. Meine persönliche Erfahrung mit Zeuge sein, so verschiedene Erfahrungen, manche positiv, manchmal aber auch eher enttäuschend, vielleicht belastend, weil ich manches unter einem Druck gemacht habe oder vielleicht wollte ich andere zufriedenstellen oder irgendwie beeindrucken vielleicht oder einfach ein guter Christ sein, der sollte doch das tun. Wenn ich heute hier den Einstieg mache von dieser Serie, dann stehe ich als jemand da, der lernender ist und der tatsächlich auch wünscht, dass wir mehr und mehr erfahren, dass Menschen zu Jesus finden. Dass sie erkennen, wer sie sind in Gottes Licht, in Gottes Augen. Und dass sie zu neuen Menschen gemacht werden. Dass sie Veränderung erleben. Dass sie eine Verbindung zu ihrem Schöpfer erleben. Dass sie das wahre Leben erleben, die Quelle des Lebens. Mit Jesus leben heißt, dass er uns gebraucht. Nicht, weil wir keine Fehler machen. Wir machen Fehler. Wir wollen mit Jesus leben. Er gebraucht uns, trotz unseren Schwächen, trotz unseren Versagen. Er lässt uns nicht los. Und es ist tröstlich, das zu wissen. Wir dürfen einfach unser Leben ihm geben. Mit diesem Anliegen, diesem Wunsch, dass er uns gebraucht. Als junger Christ habe ich mich oft gefragt, bin ich wirklich ein Zeugnis? Frage mich heute noch. Ja. Aber heute ist etwas anders geworden. Bin eher etwas gelassener. Gehe ich damit um. Ich weiß, es braucht immer wieder mal Mut, aber ich bin gelassener, weil ich merke, Jesus möchte das in mir tun. Und ich muss nicht krampfhaft etwas produzieren, sondern es soll eben die Natur werden. Es soll DNA werden von meinem Leben. Das ist mein Wunsch, dass es in unserer Gemeinde auch so vermehrt werden kann. Ich weiß nicht mehr, wie ich es angestellt habe, aber zurzeit in der Schule und auch später in der Ausbildung, meine Kollegen, sie wussten, dass ich Christ bin. Obwohl ich nicht wirklich so offensiv davon geredet habe, habe auch manchmal Probleme damit gehabt. Aber sie wussten es und manchmal kam auch so wenig im Gespräch auf. Als Missionar später war es ja dann logisch. Jetzt als Pastor habe ich nur gläubige Kollegen um mich herum und auch in der Gemeinde. Ich bin noch Ehrenamt im Roten Kreuz zwischendurch mal tätig. Da habe ich auch Gelegenheit, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es hat mich beeindruckt, einmal in einer Runde an einem Dienstabend, da hat einer, mit dem ich auch in Kontakt bin, der Christ ist, hat sich vorgestellt, weil da immer wieder neue Mitarbeiter dazukommen, um ehrenamtlich mitzuhelfen, hat er sich so vorgestellt, ich heiße so und so, ich bin gläubiger Christ. Okay, jetzt wissen es alle. So kann man sich auch vorstellen. Warum nicht? Wenn ich überzeugt bin. Natürlich können die Menschen dann alles Mögliche vorstellen unter einem gläubigen Christen. Aber da kommt man dann vielleicht ins Gespräch. Warum nicht? Uns gleich so vorzustellen, zu bekennen, wer wir sind. Wir leben ja in einer stark individualistischen Gesellschaft hier in Europa, in Deutschland vor allem. Jeder lebt so für sich und manchmal baut man so Mauern auf. Manche bauen richtige Mauern auf. Niemand soll mir zu nahe treten. So in Distanz leben. Das ist ganz anders in einer kollektivistischen Gesellschaft, wie zum Beispiel PNG, wo ich eben einen Besuch gemacht habe. Da lebt man in der Kommune, in der Familie, und hier ist Glaube wirklich Privatsache. Man möchte nicht, dass man irgendwie da angesprochen wird. Das ist so sehr persönlich. Und da muss man auch manchmal vorsichtig sein, dass man nicht mit der Tür ins Haus fällt. Und trotzdem wollen wir darin offen sein. Wir merken oft, wenn wir selber offen werden, dass die andere Person auch sich öffnet. Ist ja oft so, reine Psychologie. Wenn ich von meinen Schwächen oder von meinem persönlichen Leben ein bisschen erzähle, dann merke ich, wie der andere sich auch auftut. Ah, da ist jemand, der ist sehr offen, dem kann ich wahrscheinlich auch vertrauen oder was anvertrauen. Ist es nicht auch so, dass wir in der Gemeinde, also die Gesellschaft prägt uns als Gemeinde auch, dass wir manchmal auch Mühe haben, über den Glauben zu reden, obwohl wir Christen sind, obwohl wir überzeugt sind, dass es das Beste ist, was uns passiert ist? Was sind so nach den Gottesdiensten Gespräche, die wir führen? Ja, man kann gut auch über verschiedene Dinge reden, das ist auch nicht verboten, absolut nicht. Über Autos, über das nächste Kochrezept, das wirklich gut funktioniert, oder die PV-Anlage oder was auch immer, ja. Das ist völlig okay, aber warum nicht auch über die Botschaft reden? Was hat dich angesprochen, oder wo findest du Schwierigkeiten in dem, was wir gehört haben? Es war letzten Donnerstag, da hatten wir Hauskreisleitertreffen, und da hat einer hat gesagt, ich habe mir vorgenommen nach dem Gottesdienst, wenn ich mit einem rede, dann spreche ich ihn an auf die Botschaft oder auf den Text oder wie auch immer. Und er hat gesagt, es funktioniert. Der andere lässt sich drauf ein. Und wir hatten mal gehört, dass wenn man eine Gesellschaft verändern und prägen möchte, dann braucht es nur wie viel Prozent von einer Gesellschaft? Nur 2%. Wenn wir so ein bisschen über 200 mit Kindern natürlich noch, aber so, wenn 3 bis 4 Leute sich das vornehmen und sagen, nach dem Gottesdienst möchte ich gerne über Glaubensdinge auch reden. Nicht nur über das Wetter und verschiedene andere Dinge, sondern über den Glauben, über das, was mir das Wichtigste ist, möchte ich auch gerne reden mit dem Nächsten. Da lernen wir so eine Kultur, über Glaubensdinge zu reden. Das wäre schön, finde ich. Es ist unser Wunsch, denke ich, dass diese Reihe uns motiviert, im Alltag unseren Glauben zu leben, aber nicht nur zu leben, vorzuleben, sondern auch zu teilen, wo wir sind. Das ist was ganz Natürliches, ist nicht aus Druck oder Pflicht, sondern aus Überzeugung. So wie dieser hier in diesem Bild, der strahlt so eine Überzeugung aus, oder? Hat nicht nur Jesus auf dem T-Shirt, hoffentlich auch im Herzen. Und er freut sich, er ist überzeugt und er ist ansteckend. Er möchte was weitergeben. Hoffentlich nicht überstülpen, ja, aber er möchte was weitergeben. Ich habe was da erlebt. Jesus zu begegnen und zu erleben ist das Beste, was meine Mitmenschen erleben können, weil ich selber erlebt habe, weil ich selber überzeugt bin davon. Und jeder dieses Wunder erleben kann und darf, welches mit diesem Wort Bekehrung eben, was wir mit dem meinen, verstehen das die Leute überhaupt noch? Nämlich, dass unsere Freunde ewiges Leben finden bei Gott, dass sie Kinder Gottes werden. Und das soll eben so ein Lebensstil werden, keine Methodik. Ein Leben für meine Freunde, da geht es um das Leben in uns, da geht es um den Pulsschlag, da geht es um das Herzen Gottes. Wie hat sich Gott alles gedacht? Was bewegt Gott? Was hat Jesus bewogen, hier auf diese Welt zu kommen? Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir, was wir am Anfang auch gehört haben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn sandte, gab, damit alle, die an ihn glauben, verbunden sind mit ihm, ewiges Leben haben, nicht verloren werden, nicht zugrunde gehen, nicht zerstört werden, sondern eben ewiges Leben haben in Jesus Christus. Und darum wird es in den nächsten 6 Wochen gehen. Wir werden immer wieder Botschaften, Geschichten anschauen von Jesus oder von in der Apostelgeschichte, wie sich einfach natürlich von dem gezeugt haben, was sie verändert hat. Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Was meinen wir mit Freunde? Ich weiß, dass wir vielleicht eher in der Vergangenheit stark, da wurde stark betont, wir sollen keine Freunde haben, die außerhalb der Gemeinde sind vielleicht. Wir sollen nicht Freund sein dieser Welt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht was vermischen. Ja, es steht in Jakobus 4, Vers 4. Wer nun Freund der Welt sein will, wird Gottes Feind sein. Was bedeutet Welt? Da ist wichtig, dass wir das erkennen. Hier geht es um ein System, Freund der Welt. Es geht hier nicht um Menschen per se. Es geht um ein korruptes, gottloses, von Gott getrenntes System. Natürlich, Menschen leben das aus. Und wir sollen nicht von diesem System Freund sein. Nehmen wir doch ein Beispiel an Jesus. Mit wem hat er sich so beschäftigt? Natürlich mit seinen Jüngern, ganz viel. Ja. Er war viel verbunden mit seinen Jüngern, hat sie gelehrt und er war unterwegs mit ihnen. Aber auch immer wieder ist er mit Menschen zusammengesessen, die in dieser Welt sind. Wie haben sie sie genannt? Zöllner. Und wenn man jemand als Zöllner beschimpft, dann war man wirklich schrecklicher Mensch, vor allem von den Juden aus gesehen. Zöllner und Sünder. Guck mal, er sitzt mit Zöllner und Sündern. Das hat Jesus getan. Wir haben doch das Anliegen, Jesus ähnlich zu werden. Da merken wir, Jesus macht einen Unterschied zwischen das System dieser Welt und die Menschen. Wir sollen Menschen als Freunde haben. Nicht, weil wir das Gleiche tun wollen wie sie, sondern weil wir prägen wollen. Dass das Jesusleben in uns lebt und sie prägt. Wie haben wir oft versucht, Menschen von Jesus vielleicht weiter zu erzählen? Vielleicht die Frage, warum erzählst du von Jesus? Also mir ging es schon oft so. Weil ich das als Christ tun soll, ja, das ist meine Pflicht. Oder nur auf Nachfrage, ist mir peinlich, um meinen Glauben zu sprechen. Ich warte einfach, bis jemand mit mir redet. Ich habe Angst. Vielleicht Angst sogar, dass ich schuldig werde, wenn ich nicht das weiter sage. Angst, ich werde schuldig an der Verlorenheit von jemand anderem vielleicht. Das ist keine gute Motivation. Ihr seht es diesem Typ an. Er hat zwar noch ein Kreuz um den Hals, aber er macht es nicht gerne. Er hat Angst. Er will es eigentlich nicht. Ist da eine Überzeugung dahinter? Eher nicht. Ganz ehrlich, ich finde mich in allen drei Bereichen wieder, mehr oder weniger. Und das genau werden unsere Mitmenschen auch merken. Die Frage ist, wie kommt es zu einer Überzeugung, die echt ist, die Bestand hat? Das müssen wir klar sagen, das gelingt nur, indem wir mit Jesus verbunden sind. Indem wir eben sein Leben anschauen. Indem wir uns erfüllen lassen von seinen Gedanken, von seiner Einstellung, seiner Motivation eben in diese Welt zu kommen. Wir wissen, wir können das nicht tun, sondern der Heilige Geist will es in uns tun. Er tut es in uns. Und da wollen wir verbunden sein mit Jesus. Ganz entspannt eigentlich, ja. Ganz natürlich, überzeugend von ihm weiterzugeben. Und wenn wir die Gedanken Gottes anschauen, da kommen wir unweigerlich zu dieser Motivation von Jesus, warum er in diese Welt gekommen ist. Da steht in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um was zu tun? Um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, warum er sein wunderbares Leben in der Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, auf das verzichtet hat und auf diese Welt, in diese Welt, diese gefallene Welt, die überhaupt nicht paradiesisch mehr war, gekommen ist. Zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist das Schwierige, zu akzeptieren, ich bin eigentlich verloren. Das möchte keiner zugeben. Ich sehe mich nicht als verloren. Wieso? Heute das zu verstehen, dass ich verloren bin. Was bedeutet das eigentlich? Das ist eigentlich ganz einfach. Getrennt von Gott. Es gibt Menschen, die wir täglich begegnen, die sind verloren. So nennt es die Bibel. Weil sie getrennt von Gott leben. Sie leben getrennt von der Quelle des Lebens. Sie sind verloren. Deshalb ist Jesus gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Rettung ist eben, Menschen zu Jesus zu führen, dass sie wieder in Verbindung mit dem Schöpfer, mit dem Vater und ihn als Vater kennenlernen, wieder zurückkommen können. Und Jesus hat das öfters zum Thema gemacht in seinen Geschichten, wenn er erzählt, Lukas Kapitel 15, da kommen drei Geschichten. Da geht es um etwas, das verloren gegangen ist, jemand, der sucht oder jemand, der heimkommt. Unterschiedliche Perspektiven. Einmal die Souveränität Gottes in Jesus, der gute Hirte, der hinausgeht und sucht. Das Schaf tut gar nichts. Und Jesus bringt das Schaf wieder heim in die Herde, verlässt die 99. Das andere Mal ist es der Sohn, der gegangen ist. Und der entscheidet sich. Der Vater geht nicht und holt ihn, sondern da ist der persönliche freie Wille schön dargestellt, wie der Sohn sagt, ich will wieder zurück zum Vater. Einer kommt zurück zur Quelle des Lebens. Drei Geschichten, wo wir merken, da ist ein Schmerz verbunden. Nicht verurteilend noch, aber ein Schmerz verbunden. Da ist was verloren. Dieses Verlorene ist wertvoll geachtet von dem, der sucht. In sich vielleicht gar nicht wertvoll, ist eben verloren, aber wertvoll geachtet von Gott, dass er sein Leben lässt für uns. Wir haben das schöne Lied am Anfang gesungen, ich kann es nicht mehr nachzitieren, von Jesus, der voller Gnade ist. Hat mich sehr bewegt, der eben uns sucht. Wenn wir verloren sind, dann haben wir etwas verloren. Nicht nur Gott hat etwas verloren, sondern wir haben auch etwas verloren. Was haben wir verloren? Die Quelle aller Hoffnung, die Quelle aller Liebe, die nur in Gott zu finden ist. Gott ist Liebe. Und wer sich entfernt von Gott, entfernt sich von dieser Liebe. Die Mitte unseres Lebens, Stabilität, tragfähig, ein tragfähiges Fundament. Auch im Leid kann das uns tragen. Ich habe das verloren. Ich habe geistliche Wurzeln von meinem Leben verloren. Ich habe Sicherheit zum ewigen Leben verloren. Ich habe was verloren, wenn ich ein Verlorener bin. Nicht nur Gott hat Verlorene. Es muss uns bewusst sein. Das schwingt in diesem Wort auch mit, dass es hier um einen Verlust geht, der unsere Existenz gefährdet. Verloren heißt, wir verlieren, heißt zugrunde gehen, umkommen, sterben. Nicht immer sofort, aber das bedeutet, verloren zu sein. Die gute Nachricht ist eben, Gott lässt es nicht dabei. Er hat einen Plan, einen Rettungsplan. Und da nimmt er uns mit hinein, dass wir das verstehen, selber ergriffen werden von dieser Rettung und andere gerne dazu einladen, das so ausleben. Und da erzählt Markus in seinem Evangelium eine Geschichte, das dient so als Bild, das möchte ich noch kurz streifen. Eine Geschichte kennen wir wahrscheinlich alle von Freunden, die einem Verlorenen oder einem, der Hilfe nötig hatte, zu Jesus gebracht haben. Da steht nämlich, einige Tage später, da kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Jesus ist gekommen, der Heiler, der Lehrer, der Weisheit von Gott hat. Es gibt keinen wie Jesus. Und die sind alle zusammengekommen in diesem Haus. Die Menschen, sie strömen so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb. Nicht einmal draußen vor der Tür. Also draußen sind sie auch gestanden und haben reingeschaut und wollten wissen, was geschieht da? Was redet Jesus? Jesus, er verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Sie wussten, wenn Jesus was sagt, dann lohnt es sich zuzuhören. Ich will dich sehen, haben wir gesungen. Jesus, ich will dich sehen. Wir sehen Jesus in seinem Wort. Da kann er zu uns reden. Die wollten Jesus hören, ein volles Haus, hunderte von Menschen. Da war kein Durchkommen in dieser Zeit. Da brachten vier Männer einen Freund. Vier Männer brachten einen Gelähmten herbei. Ihr Freund. Was hat sie bewogen, den hierher zu bringen? Ist doch alles voll verstopft, ja? Da kommt man doch nicht rein. Sie waren von etwas überzeugt. Aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Da war Unüberwindliches vor ihnen. Und so fühle ich mich manchmal auch. In unserer Gesellschaft. Vieles so unüberwindlich irgendwie. Jeder könnte das auflisten. Was ist unüberwindlich, um Menschen zu Jesus zu bringen? Aber sie hatten Ideen. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke ab und beseitigten ein Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seine Matte durch das Loch hinunter. Unkonventionell. Keine Methodik. Wir tun jetzt einfach etwas. Wir müssen da handeln. Wir müssen da helfen. Unser Gelähmter, der Freund, er ist verloren. Und sie haben Ideen. Sie haben Mut. Ist ihnen egal, was die Leute denken. Ich bin gläubiger Christ. Ist doch egal, was sie denken. Beeindruckt mich. Bin ich überzeugt? Können wir uns das vorstellen? Ein überfüllter Raum und zumal Katzen oben in der Decke, ja, die Lehm kommt runter, bröckelt es auf einmal entsteht ein Loch und da wird ein Mann runtergelassen und Jesus, er schilt sie nicht, hey, halt mal, das ist verboten, das darf man nicht, ja, Ruhestörung oder irgendwas kaputt machen und so, er lässt es einfach zu, weil er das Herz der Freunde sieht, die haben ein Anliegen. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Rettung, um das geht es. Wie hat es Jesus gewusst? Da gab es dann Debatten, ja, wie kann er Schuld vergeben von den Pharisäern, von den Frommen, ja, wir kennen die Geschichte. Ich lasse jetzt ein paar Verse aus und dann Vers 10, da steht, aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus hilft. Und heilt. Die vier Freunde, sie hatten eine feste Überzeugung, Jesus kann helfen. Das wollen wir mitnehmen. Jesus kann helfen. Er kann mir helfen. Er hat mir schon oft geholfen. In verschiedenen Situationen. Er kann helfen. Das ist die erste Überzeugung. Sie erwarten, dass Jesus ihrem Freund helfen kann. Sie haben es selber auch erlebt. Und zweitens, sie wissen, Jesus, er nimmt Anteil. Er ist nicht oberflächlich, gleichgültig, redet über das Wetter oder irgendwas, ja, sondern er nimmt wirklich Anteil, wenn er fragt, wie geht es dir? Er hat Zeit und hört zu. Es ist nicht nur ein Pflichtgefühl, ein Überstülpen, sondern es geht hier, er schafft Beziehungen. Das merken wir auch im Leben von Jesus. Erst mit 30 Jahren hat er angefangen zu predigen. Er schafft Beziehungen zuerst. Und kommen wir zurück zu den Freunden. Das dritte ist, sie bringen ihren Freund zu Jesus. Jetzt kommt die Aktion. Wie beginnt es bei uns? Wir bringen unsere Freunde zu Jesus, indem wir beten. Und da sind Karten ausgelegt, vielleicht habt ihr es schon bekommen, ich weiß nicht, so VIP-Karten. Was heißt VIP? Very important person, ja. Jetzt in meinem Leben, jetzt für die nächsten 6 Wochen, möchte ich gerne 3 Personen hier aufschreiben. Und für die möchte ich gerne die 6 Wochen jeden Tag mindestens 1 Minute, das ist wirklich nicht viel, das kann jeder, ja. 1 Minute für diese Freunde beten. Zu wissen, Jesus hat ein Anliegen für sie. Auch ich habe ein Anliegen für sie. Menschen, die verloren sind, VIP-Karte, dürft ihr gerne mitnehmen. Wir werden es am Mittwoch oder diese Woche nochmals anschauen, wie wir das tun können, ganz praktisch für die nächsten 6 Wochen. Einfach die Leute zu Jesus bringen. Wir tun es, indem wir für sie beten. So bringen wir sie zu Jesus. Jesus, du siehst diese Person, du kennst sie, du weißt, was sie braucht. Und das haben die Freunde getan. Sie haben ihn zu Jesus gebracht. Und als viertes, letztes, sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie waren überzeugt. nicht entmutigen lassen von dem Gewicht ihres Freundes vielleicht. Vielleicht war er auch ganz abgemagert, ich weiß nicht. Nicht von der Hitze des Tages oder von der Menschenmenge, das Dach, den Ärger, den sie da verursachen, Sachbeschädigung. Sie haben sich nicht aufhalten lassen. Sie haben ihn zu Jesus gebracht, auf irgendwelche Art und Weise. Das beeindruckt mich von diesen Freunden. Es wäre einfacher gewesen, ihn einfach zu Hause zu lassen. Ja, ist halt so, Schicksal, kann man nichts machen. Ja. Nein, sie haben ihn zu Jesus gebracht. Und Jesus hat ihrem Freund geholfen. Diese Geschichte zeigt, worum es geht, wenn Jesus sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Ja. Wie ist Jesus gekommen? Zu suchen und zu retten. Wir können niemand retten, aber wir können Menschen zu Jesus bringen. Vor allem mal im Gebet und dann in Begegnungen, wo wir sind. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Beim eben Leben für meine Freunde, da geht es darum, erwarten wir, dass Jesus helfen kann? Sind wir überzeugt, dass er helfen kann? Nehmen wir Anteil am Leben von unseren Freunden? Haben wir Zeit? Das wird uns prägen die nächsten Wochen. Ja? Wir werden vielleicht anders beten. Wir werden vielleicht anders denken, glauben. Wir werden vielleicht unsere Zeit anders einteilen. Dass wir uns überlegen, hey, wo habe ich Zeit für meine Freunde? Wo habe ich Berührungspunkte? Was könnte ich noch investieren vielleicht? Vielleicht Sport machen mit jemand oder essen gehen, sonst irgendwas tun. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ich habe schon viele Anläufe auch gemacht. Und manche Menschen sind so eingespurt in ihrem sozialen Umfeld und die lassen kaum jemand anders zu in ihrem Leben. Aber Gott kann es wirken. Ja. Und wir sind überzeugt, Gott, Jesus, ja, er kann und will helfen und ist das Beste, was mir passiert ist und auch das Beste, was meinen Freunden passieren kann. Natürlich können wir niemanden zwingen, ja, das wissen wir. Aber Gott kann in ihren Herzen wirken, Gott kann auch eine Offenheit bewirken und Menschenleben verändern. Und der Mensch selber, eben, er kann dann entscheiden und sagen, ja, das will ich. Ich merke, das ist für mich was ist. In dieser Erwartung wollen wir, dass Gott rettet. Ja, es ist sein Geschäft, das tut er. It's his business. Ja, und wir wollen da uns mit einklinken. So, dass er uns an die Arme nimmt und wir klinken uns da rein und er nimmt uns da mit. Das wünsche ich uns für die nächsten 6 Wochen, aber für weiterhin, dass dieses Thema uns weiter prägt. Wir wollen jetzt ein Lied singen. Das Musikteam darf gerne vorkommen. Und dann gehen wir über in das Abendmahl. Ich möchte, dass das Abendmahl heute vor allem in dem Hinblick genommen wird, so oft ihr das tut, so oft ihr esst und trinkt, so verkündet ihr seinen Tod, bis er kommt. Also im Hinblick auf dieses Verkündigen. Verkündigen ist nicht nur in Worten, in unserem ganzen Leben. Dass wir darüber nachdenken, wenn wir das Brot und den Becher nehmen. Jesus, du hast das für mich getan. Wie du gesandt worden bist, so bin ich auch ein Gesandter. Und wenn ich das nehme, dann bekenne ich, ich tue das so oft, ich verkünde deinen Tod, die Auferstehung von dir, bis du wiederkommst. Lasst uns gemeinsam noch singen.